Es ist gar nicht so einfach mit der Verständigung innerhalb der Gemeinde. Es gibt einen Brief im Neuen Testament, der Jakobusbrief, der hat das sozusagen ganz besonders im Fokus. Und ich will versuchen, so in den nächsten Sonntagen noch so, die vor Weihnachten bleiben, in diesen Jakobusbrief hineinzuschauen und zu schauen, was sagt uns dieser Brief denn über das, wie wir miteinander reden in der Gemeinde, auch in der Familie, in der Ehe. Das sind, denke ich, immer die gleichen Regeln, die gleichen Kommunikationsregeln, die da passen. Heute ein erster Abschnitt. Ich lese uns das zunächst einmal aus dem Jakobusbrief, Kapitel 1, die Verse 19 bis 26. Da schreibt also Jakobus: Denkt daran, liebe Brüder und Schwestern, seid immer sofort bereit, jemandem zuzuhören. Aber überlegt genau, bevor ihr selbst redet. Und hütet euch vor unbeherrschtem Zorn. Denn im Zorn tun wir niemals, was Gott gefällt. Deshalb trennt euch von aller Schuld und von allem Bösen. Nehmt vielmehr bereitwillig Gottes Botschaft an, die er wie ein Samenkorn in euch gelegt hat. Sie hat die Kraft, euch zu retten. Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Ganz anders ist es dagegen bei dem, der nicht nur hört, sondern immer wieder danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes Gesetz, das vollkommen ist und frei macht. Er kann glücklich sein, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Wer sich für fromm hält, aber seine Zunge nicht zügeln kann, der macht sich selbst etwas vor. Seine Frömmigkeit ist nichts wert. Kommunikationsregeln für die Gemeinde. Da gibt es offensichtlich Verständigungsregeln, Kommunikationsregeln, von denen Jakobus hier spricht. Und wir haben so ein bisschen was ja auch schon anschaulich gesehen mit Rudi, unserem Schaf. Da ist er. Und die Frage, die ich zunächst einmal vorweg schicken möchte, ist: Wollen wir uns wirklich diese Grundregeln anschauen? Wollen wir da wirklich was lernen? Oder sagen wir, ich lasse mir doch von niemandem den Mund verbieten? Man kann das ja wirklich so abwiegeln und kann sagen, der liebe Rudi, meine Güte, dieses liebe Schaf, das ist einfach viel zu sensibel. So ein Schaf muss sich ein dickeres Fell zulegen. Das liebe Schaf muss auch mal lernen, einzustecken. Es gibt eben nicht nur Schafe, es gibt auch rauere Gesellen, ja, so ein bisschen monstermäßig, ein Crazy oder eine Susi. Aber die Frage ist ja, ist das dann wirklich auch Gemeinde? Ist das Gemeinde, so wie Jesus sie beschrieben hat und wie auch Jakobus sie vor Augen hat? Wir haben schon gehört, Jesus in Matthäus 12 gesagt hat. Gehen wir noch einen Schritt weiter, schauen wir in die Bergpredigt. Da hat Jesus nämlich gesagt, Matthäus 5, Vers 22, wer zu seinem Bruder sagt, du Idiot, der wird vom obersten Gericht verurteilt werden, und wer ihn verflucht, dem ist das Feuer der Hölle sicher. Ich hab's schon gerne warm, ja, also auch Urlaub fährt oder so, aber so heiß will ich's dann doch nicht haben. Ich zumindest. Jesus legt vor und Jakobus legt nach. Das sind Grundregeln, die wir jetzt gleich anschauen werden, wenn wir uns darüber einig sind, dass wir sagen, doch, ist vielleicht doch besser, dass wir uns damit beschäftigen. Es sind wirklich Regeln, von denen ich denke, sie passen eben für die Gemeindesituation, sie passen aber auch gut für jede Familiensituation, in die Ehesituation hinein, im Grunde genommen für alle Bereiche, wo wir miteinander kommunizieren, vielleicht auch kommunizieren müssen. Drei Grundregeln gelingender Kommunikation. Und das gilt, muss man vielleicht heutzutage auch dazu sagen, Kommunikation muss man ja weit fassen, das gilt für das gesprochene Wort, für das geschriebene Wort, für die also kommunizieren am Computer oder wie auch immer, mit welchem technischen Gerät, muss man auch dazu sagen, es gilt auch für das gemailte Wort, für das gesimste Wort oder für die ganz modernen unter uns, für die geposteten Wörter, ja. Also gilt immer diese Grundregeln. Die erste Grundregel, die Jakobus nennt, lautet: Seid immer sofort bereit, jemandem zuzuhören. Und das ist schon anstrengend, weil es braucht nämlich Zeit. Und wenn wir keine Zeit mehr haben, einander zuzuhören, fürchte ich, dann kann ich auch unserer Gemeinde so als Gemeinde Gottes nicht mehr viel Zeit geben. Wir sind ja gerade so Ende des Kirchenjahres, aber auch das Ende des Kalenderjahres steht ja bevor, und dann macht man sich schon Gedanken, wird denn das nächste Jahr aussehen, was plane ich denn so für Termine? Und da plant man ja viel. Und meine Bitte ist, schaut mal, ob ihr auch euch Zeit einplant für das Zuhören. Weil ich fürchte, wenn wir keine Zeit einplanen, ob nun in der Gemeinde, in der Familie, in der Ehe, wo wir sagen, das ist Zeit, einander zuzuhören, dann wird das kein gutes, vielleicht eher ein schwieriges, um nicht zu sagen ein desaströses Jahr. Mal auf die Gemeinde bezogen. Da gibt es ja so kleine Fallen, ja, dass wir sagen, ach ja, wir sehen uns ja im Gottesdienst. Aber wie viel Zeit ist denn wirklich im Gottesdienst einander zuzuhören? Gut, wir haben nachher noch Kaffeedienst, das ist eine feine Sache. Aber auch da noch meine Frage, wie viel Zeit haben wir da, um wirklich dem anderen zuzuhören und ihm diese Zeit zu geben, zu sagen, du kannst jetzt auch mal was ansprechen, was du vielleicht wirklich ansprechen willst. Ehrlich gesagt glaube ich auch nicht, dass wir als Gemeinde das einüben, einander zuzuhören, auch in der Mitarbeiterschaft, wenn wir uns lediglich zweimal im Jahr treffen. Ich glaube nicht, dass das reicht, um das zu kultivieren, was Jakobus hier meint, wenn er sagt, seid immer sofort bereit, jemandem zuzuhören. Gemeinde braucht Zeit. Wir brauchen Zeit, um voneinander zu hören, aufeinander zu hören, auch miteinander auf Gott zu hören. Und das geht eben nicht in 2 Minuten oder 5 Minuten. Ich freue mich so auf diese Woche des Gebets. 7 Tage, 24 Stunden am Tag. Und das zeigt einmal mehr, es braucht Zeit, auch um mit Gott zu kommunizieren. Und natürlich hoffe ich auch, dass diese Woche Zeit gibt, uns untereinander zu kommunizieren, eben miteinander, voneinander zu hören und dann eben gemeinsam zu beten. Das alles kann ja geschehen in dieser Woche. Kommunikation braucht Zeit mit Gott, miteinander, in der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde. Ich weiß, wie ich reagiere, wenn ich jemandem etwas erzählen möchte und der sagt mir, du, im Moment habe ich keine Zeit. Vielleicht kannst du es mir wann anders erzählen. Und dann merke ich halt schon, je nach Stimmungslage, entweder ziehe ich mich zurück und gehe so in meine Schmollecke und sage, naja, das kannst du abschminken, das wird sowieso nie mehr was, seien wir realistisch. Oder aber ich merke, ich ärgere mich und vielleicht sogar so ein bisschen Zorn, darüber hören wir später noch, der dann in mir aufkeimt, weil da keiner ist, der mir mal zuhören will. Zweite Regel bei Jakobus lautet, aber überlegt genau, bevor ihr selbst redet. Es gibt da so eine Geschichte, ich glaube, die spielt mit Detmar Scheunemann. Das ist so Missionar beim Missionswerk WEC, weltweiter Einsatz für Christus. Ich weiß gar nicht, was er im Moment macht. Jedenfalls habe ich das, glaube ich, mal so von ihm bzw. über ihn gehört. Er hat berichtet von einem Treffen von verschiedenen geistlichen Leitern, Missionaren und wie auch immer. Die haben da irgendwie auch was geplant oder sollten was entscheiden. Und jeder hat da seine Ideen vorgetragen und so weiter. Und das wurde also eine ziemlich, lebendige Sache, aber auch ein ziemliches Durcheinander, bis irgendwann der Leiter für dieses Treffen auf den Tisch gehauen hat und hat gesagt, passt mal auf, ich mache mal einen Vorschlag. Stopp mal mit dem vielen Reden. Lasst uns mal schweigen und lasst uns erst dann wieder reden, wenn wir den Eindruck gewonnen haben, dass das, was wir jetzt sagen, wirklich auch das ist, was Gott will, dass ich jetzt sagen soll. Und was dann passiert ist, können wir uns vielleicht vorstellen, Nichts. Absolut nichts ist passiert. Ja? Keiner hat mehr geredet. Und offensichtlich ist den Teilnehmern damals ganz schnell klar geworden, dass das, was sie bis dahin gesagt hatten, eben gar nichts Wesentliches war, nichts Entscheidendes war und schon gar nicht das war, was ihnen Gott aufs Herz gelegt hat, sondern es waren eben einfach nur ihre eigenen Ideen und Gedanken und boah, war da ein riesen Redeschwall. Jesus ist so deutlich. Schriftlesung war das, Matthäus 12, Vers 36. Ich sage euch, über jedes unnütze Wort, das die Menschen reden, werden sie am Tag des Gerichts Rechenschaft ablegen müssen. Das ist schon deutliche Sprache in einem Lied. Kennen vielleicht die Älteren unter uns. Heißt es, wie viele Worte blieben besser ungesagt? Wann habe ich gedankt und wie oft nur geklagt? Du weißt ja, wie ich bin. Das ist aus dem Lied, diesen Tag, Herr, leg ich zurück in deine Hände. Das ist ja schon so eine verrückte Sache mit Worten. Die haben so etwas wie eine Halbwertszeit. Ja, das kennen wir so aus der Radioaktivität, dass es verschiedene Elemente, Isotope gibt, die haben so eine Halbwertszeit. Kann man hier auch mal sehen. Worte existieren nicht nur für eine Zehntelsekunde oder für ein in der Dauer, wo man sie ausspricht, wo sie ausgesprochen werden. Worte haben eine viel längere Lebenszeit. Chemisch gesprochen eben eine Halbwertszeit. Ich habe nochmal nachgeguckt, wie das in der Chemie ist, also bei den radioaktiven Isotopen. Jod etwa, ein Jodisotop hat so eine Halbwertszeit von 8 Tagen. Ja, dann ist es zerfallen und strahlt nicht mehr. Cäsium soll uns mal so eine Idee geben. Cäsium, 30 Jahre Verfallszeit, also ein Isotop jedenfalls. Plutonium hat eine Halbwertszeit von 24.110 Jahren. Wer hat denn da falsch gerufen? Also auch gleich so reingerufen da hinten. Okay, gut, weiß ich das. Okay, also. Gut, unterschiedliche Quellen. Uran, aber ich sag mal so, man sieht so ein bisschen, es ist ein Vergleich. Uran hat 703.800 Jahre Halbwertszeit oder die Hälfte, wie auch immer. Chemische Elemente, radioaktive Isotopen haben solche Zeiten. Und meine Befürchtung ist, dass eben auch die Worte, die wir sprechen, länger leben als nur ein paar Sekunden. Manchmal Jahre, manchmal vielleicht sogar Jahrzehnte. Und die leben. Und Worte, die können heilen, die können hilfreich sein. Und das ist ja das Schöne auch, dass die Worte Jesu in unserem Leben nachklingen können. Dass die Bibel, was wir da lesen, in uns nachklingen können. Und dann all das Gute in uns bewirken. Aber das Schlimme ist, wenn es eben harte Worte waren, die Wunden schlagen, dann können die eben auch nachklingen und man erinnert sich dann vielleicht noch nach 20 Jahren daran, was ein anderer gesagt hat. Und das bleibt dann dieses harte Wort und es hat dann so etwas wie so eine radioaktive Strahlung, die uns innerlich zerfressen, zerstören. Und es braucht dann Versöhnung, es braucht Vergebung, es braucht, ja, Einsicht auch das um Vergebung bitten, den anderen um Vergebung bitten über das, was man gesagt hat. Du Schaf, ja. Überlegt genau, bevor ihr redet, sagt Jakobus. Und die dritte Regel, die er hier der Gemeinde mitgibt, heißt: Und hütet euch vor unbeherrschtem Zorn. Also so jedenfalls in der Hoffnung für alle. Das Unbeherrscht steht nicht da, aber das ist gemeint. Denn im Zorn tun wir niemals, was Gott gefällt. Mir scheint so eine wichtige Frage zu sein, was reizt uns zum Zorn? Wenn wir uns der Frage mal stellen, was reizt mich zum Zorn? Und dann entdecken wir vielleicht irgendwie Muster oder vielleicht sagen wir auch Knöpfe, die jemand drücken muss. Und dann merke ich auf einmal, boah, ey, da wird was in mir sozusagen angeregt und ich werde aufgeregt und Zorn steigt in mir auf. Und das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Also zum Beispiel kennen wir das, dass es Menschen gibt, vielleicht auch ganze Völker gibt, bei denen die Familienehre ein ganz besonders wichtiges Ding ist. Und weil die Familienehre so wichtig ist, etwas ist, was einem heilig ist, ist man auch ganz schnell bereit, das zu schützen. Und das ist so diese These, zu sagen, da wo wir etwas Heiliges, etwas in uns entdecken, was uns wert und wichtig ist, da sind wir bereit zu schützen und dann werden wir eben auch aggressiv und zornig. Ich habe mal ein Bild mitgebracht, wie sowas aussehen kann. Kann man das erkennen? Das ist also ein malaiischer Nasenaffe mit seinem Harem. Und weil er den um jeden Preis schützen will, wird er auch zornig, wenn sich da irgendein Unbefugter seinen Damen nähert, seinen Affendamen nähert. Ja, also was mir heilig ist, das will ich um jeden Preis schützen. Und das ist der Urgrund sozusagen für unseren Zorn. Kann auch sein, dass ich im Gottesdienst sitze, ja, auf die Uhr schaue und ich merke, boah, die Zeit geht vor und ich werde... das ist mir so wichtig, dass die Zeit eingehalten wird. Und dann verteidige ich das. Das kann dann... könnte so aussehen, oder? Ja, also einfach, dass wir das Prinzip mal entdecken und vielleicht mal für uns fragen, was ist mir denn so heilig und mir so wichtig, dass ich meine, es schützen zu müssen, so schützen zu müssen, dass ich darüber zornig werde. Und wir merken dann vielleicht schon, es gibt Dinge, die sind so wichtig, die sind nicht nur für mich wichtig, sondern sie sind auch für Gott wichtig. Die sind nicht nur mir heilig, sondern die sind auch Gott heilig. Es gibt Dinge, die sind wirklich schützenswert. Andere Dinge, die sind nicht wirklich schützenswert, die können so vor Gott nicht bestehen. Wer für ihn aufgepasst hat, hat ja mitbekommen, auch Jesus konnte zornig werden. Hat auch mal die Pharisäer so benennen können, nicht mit Schaf, sondern hat sagen können, ihr Schlangenbrut. Ja. Offensichtlich haben sie ihn auch an einen Punkt gebracht, wo es deutlich für ihn war, hier muss ich das schützen, was vor Gott heilig ist und was Gott wichtig ist. Ja. Gibt es noch andere Stellen? In Markus 3 gibt es so eine Szene, wo Jesus sich auch mit Pharisäern auseinandersetzt und wo es heißt, und er sah sie ringsum an mit Zorn und war betrübt über ihr verstocktes Herz. Das ist eine interessante Kombination und das ist, denke ich, auch wieder wichtig zu sehen, dieser heilige Zorn, da geht es nicht sozusagen um das, was mir wichtig ist oder so, was ich verteidigen möchte. Das ist Jesus Herz ist hier von betrübt ist er über ihr verstocktes Herz. Also da müssen wir drauf schauen. Woher kommt mein Zorn? Und kann das, was ich da verteidigen will, auch vor Gott bestehen? Und ich denke, das wäre wichtig, dass wir auch in der Gemeinde über das reden können, was sozusagen die Knöpfe in unserem Leben sind, wo wir sagen, buh, wenn das Knöpfchen bei mir gedrückt wird, dann passiert was ganz tief drin. Jakobus endet damit, dass er die Gemeinde davor warnt, sich selbst zu betrügen. Vers 26, wer sich für fromm hält, aber seine Zunge nicht zügeln kann, der macht sich selbst etwas vor. Seine Frömmigkeit ist nichts wert. Das ist schon eine Hammeraussage, oder? Heißt das nicht, wenn ich es mal versuche, so für mich zu übersetzen, da kannst du wirklich glauben, kannst alle Glaubenssätze sozusagen unterschreiben, du kannst bekennen, Gott bekennen, dich zu Gott bekennen und das kannst du plötzlich alles hinten anstellen. Du kannst die richtigen Bücher lesen, dein Bücherregal kann überquellen von christlicher Literatur. Du kannst sogar ganz fromm daherkommen. Kannst bestimmte Positionen in der Gemeinde begleiten oder wie auch immer. Und das kannst du alles jetzt mal vergessen, hinten anstellen, sagt Jakobus, du wirst nämlich an deinen Worten gemessen. Wenn du deine Zunge nicht zügeln kannst, dann machst du dir selbst etwas vor und deine ganze Frömmigkeit, dein ganzer Gottesdienst, könnte man auch übersetzen, ist nichts wert. Rausgerutscht? Das geht nicht. Das geht nicht. Jesu Anspruch ist hoch. Jakobus Anspruch ist hoch. Die Frage ist, wie hoch ist unser Anspruch für den Umgang in unserer Gemeinde, dafür, wie wir miteinander reden, wie wir in der Gemeinde reden, aber auch in Familie, in Ehe reden. Und ich wünsche uns das. Ich wünsche uns, dass wir das beherzigen, Zeit zu haben, zuzuhören, genau zu überlegen, ob das jetzt wichtig ist, was ich meine sagen zu müssen, aber auch in sich hineinzuschauen und zu sagen, was ist das, das in mir so einen Zorn auch hochkochen lässt, und da auch Jesus hineinschauen zu lassen und auch Jesus heilen zu lassen, indem ich mehr und mehr eben das für wichtiger achte, was er für wichtig hält, für das für heiliger achte, was ihm heilig ist. Und vielleicht helfen uns ja Gracie, Susi und Rudi das Schaf dabei, das auch in den kommenden Wochen noch näher und besser zu machen. Amen.